Die EM 1984 in Frankreich setzte neue Maßstäbe. Organisatorisch, vermarktungstechnisch und fußballerisch, denn die Gastgeber, die brillierten auf allen Ebenen. Vor allem spielten sie Fußball von einem anderen Stern, angeführt vom überragenden Michel Platini. Der stach heraus, auch im Finale gegen Spanien, auch wenn er dafür in diesem Spiel das Glück des Tüchtigen brauchte. Titelverteidiger Deutschland dagegen blamierte sich nach Strich und Faden und schlitterte in die größte Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Triumphale Siege, bittere Niederlagen, dramatische Spielverläufe, strahlende Sieger und am Boden zerstörte Verlierer. Das ist der Stoff, aus dem die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten gemacht sind. Malte Asmus und Dietrich Schulze-Marmeling erzählen ihre Geschichte in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden.
Meister der Armut, ja, so war die deutsche Mannschaft nach dem EM-Triumph von 1980 in Italien genannt worden. Wir haben in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Gut, aus deutscher Sicht sollte das 1984er Turnier in Frankreich sportlich sogar noch ärmer werden. Dafür war das Turnier an sich der komplette Gegenentwurf, organisatorisch perfekt vorbereitet und marketingtechnisch professionell in Szene gesetzt. Schon von der Orga her damit das bis dato attraktivste EM-Turnier überhaupt. Und das hatte auch einen Zuschauerzuspruch zur Folge, den das Turnier Europameisterschaft bis dahin noch nie zuvor gesehen hatte. In allen 7 nahezu restlos ausverkauften Spielstätten. Und außerdem hatte die UEFA sich entschieden, wieder Halbfinalspiele auszutragen, was der Stimmung des Turniers und auch den Leistungen der Teams in der Gruppenphase natürlich unheimlich gut tat. Daher war auch der in Frankreich gebotene Fußball ein ganz anderer als der 4 Jahre zuvor in Italien. Offensiv, torreich, dank zum Beispiel des späteren Halbfinalisten Dänemark. Die lieferten mit ihrem Danish Dynamite mitreißende Partien, erinnerten ein wenig sogar an die Niederländer der 1970er Jahre. Aber vor allem dank der Gastgeber, den am Ende siegreichen Franzosen. Die boten nämlich 1984 Champagnerfußball. Und vor allem Michel Platini, der Star der Mannschaft, schoss Tor um Tor und spielte Fußball von einem ganz anderen Stern.
Die EM-Mannschaft der Franzosen war ein Geschenk des Himmels.
Das sagt unser Experte Dietrich Schulze-Marmeling, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und unter anderem Autor des Buches Giganten, die größten EM-Spiele aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Hallo Dietrich.
Ja, hallo.
Ihr hört das offizielle Intro der UEFA im typischen 80er-Jahres-Sounddesign. Heute ist also die EM 1984 Thema bei uns, genauer gesagt natürlich das Finale Frankreich gegen Spanien. Also erstmals hier im Podcast ein Spiel ohne deutsche Beteiligung, ein Finale ohne deutsche Beteiligung und damit ohne den damals amtierenden Europameister und Vizeweltmeister. Der war 1984 nämlich erstmals bereits schon in der Vorrunde rausgeflogen, nur Dritter in der Gruppe geworden.
Ich denke, es war ein Scheitern mit Ansage. Also diese Vize-Weltmeisterschaft 1982 war ein bisschen Augenwischerei. Die ganze Welt war eigentlich froh, dass den Deutschen nicht am Ende noch ein Finalsieg über Italien gelang. Die Spielkultur war miserabel, was jetzt, glaube ich, nicht nur am Sortiment der Spieler lag, aber auch an dem Bundestrainer, der keine Idee hatte, den man von der Qualität jetzt nicht mit einem Helmut Schön vergleichen konnte und auch nicht mit seinem Nachfolger. Der Kicker sprach nach dem Auftaktspiel gegen die Portugiesen, das mit einem torlosen Remis endete, bei einem Rückfall in schlimmste Zeiten. Zweites Spiel dann gegen Rumänien, gewinnt man 2-1, dank Rudi Völler und Toni Schumacher, nicht dank einer guten Mannschaftsleistung. Im letzten Gruppenspiel gegen Spanien, dem späteren Finalisten, genügt eigentlich ein Remis zum Weiterkommen. Aber kurz vor dem Abpfiff nickt Maceda für die Spanier noch zum 1-0 ein und man ist raus aus dem Turnier.
Die Deutschen fuhren erstmals nach der Vorrunde bereits nach Hause und der damals noch Bundestrainer Jupp Derwall war am Flughafen arg in der Defensive und am Reporter-Mikro ähnlich unsouverän wie seine Truppe zuvor auf dem Platz.
Ich, dass wir in der letzten Minute das Tor bekommen haben.
Aber hätte man nicht von vornherein offensiver spielen müssen, das war doch...
Hätte man, das sagt man immer nachher.
Ja, aber die Kritik ist ja doch ziemlich einhellig hier, dass die Mannschaft insgesamt zu defensiv gespielt habe. Hätte man nicht Rummenigge vorher rausnehmen müssen, auch nach der Verletzung.
Und dann hätte man wen reinbringen können?
Ja, gut.
Das ist nicht Ihr Problem, aber die Kritik, das ist Ihr Problem.
Und dieser Fan hier, der brachte auf den Punkt, was damals wahrscheinlich alle dachten.
Jawohl, wann gehst du?
Wobei primitiv, das waren damals auch die Darbietungen der deutschen Mannschaft. Und zwar nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben.
Der deutsche Fußball befindet sich jetzt in der schwersten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Zustand ist dermaßen miserabel, dass nur noch einer den deutschen Fußball retten kann. Das ist Franz Beckenbauer. Wobei es ja nicht nur um die Darbietung auf dem Spielfeld geht, sondern die deutsche Nationalmannschaft ist auch verhasst im Ausland aufgrund ihres Auftretens bei der WM 82. Das Spiel damals gegen Frankreich, das Halbfinale, das Foul von Schumacher an Battiston, die arrogante Haltung der Spieler auch gegenüber den eigenen Fans. Imagemäßig war der deutsche Fußball auf einem deutlich tieferen Tiefpunkt. Das fange ich auch schon an, beim Thema Tiefpunkt zu eskalieren, als das nach dem Scheitern in Russland oder in Katar der Fall war. Da sind damals Statements auch von Spielern gekommen, die würden heute überhaupt nicht gehen. Also die könnte sich heute überhaupt kein Spieler mehr leisten. Ja, die Mannschaft war wirklich verhasst. Also ich habe damals auch diese Mannschaft nicht gemocht und ich habe mich gefreut, wenn diese Mannschaft bei einem Turnier scheitert. Ich konnte mit dieser Mannschaft überhaupt nichts, mit diesem Bundestrainer überhaupt nichts anfangen.
Dafür aber, wie schon gehört, mit dem Fußball der Franzosen. Und Frankreich war jetzt endlich mal dran, einem Turnier auch bis zum Ende den Stempel aufzudrücken. 1978, da war die Equipe in Argentinien bei der WM früh rausgeflogen, weil ihnen im Spiel gegen die Hausherren ein eigentlich regelgerechtes Tor aberkannt worden war. 1982 war dann im WM-Halbfinale unglücklich nach dem Elfmeterschießen gegen Deutschland Schluss gewesen. Aber jetzt, 1984, sollte im eigenen Land endlich ein großer Titel her. Und das hatte der Turnierverlauf eindrucksvoll auch untermauert. Frankreich hatte auf jeden Fall die nötige Mannschaft und auch die passende Spielweise für den Titel.
Ja, das war eine ganz starke Mannschaft rund um Mittelfeldregisseur Platini, der auch Torschützenkönig des Turniers wird und damals vielleicht der beste Spieler auch in Europa ist.
29 war Platini damals, spielte bei Juventus Turin, hatte von 83 bis 85 dreimal in Folge den Ballon d'Or gewonnen, war dreimal in Folge auch Torschützenkönig in Italien geworden und hatte auch bei dieser EM 1984 in Frankreich getroffen, wie er wollte. Insgesamt 9 Tore erzielt, so viel wie noch nie ein Spieler vor oder nach ihm bei einer einzigen EM-Endrunde. Und das bei nur 5 Spielen. Und als Mittelfeldspieler. Aber als Kopf eines herausragenden und magischen Mittelfeldvierecks.
Platini mit Tiganar, Gires und Fernandes, das war der Maschinenraum des Teams. Es ist auch typisch, dass es dieses Mittelfeld ist, das die Torgefährlichkeit in diesem Team verströmt. Der Sturm ist gar nicht so entscheidend, sondern ist ein einfach extrem torgefährliches Mittelfeld, mit dem die Franzosen da auffahren.
Aber nicht nur das Mittelfeld der Franzosen war stark, sondern auch die Defensive. Da hatte Nationaltrainer Michel Hidalgo sehr viel Wert drauf gelegt, sie zu verbessern. Aber gleichzeitig die Durchschlagskraft nach vorne nicht zu verlieren. Also ein gesundes Mittelmaß zwischen zu großer Mauertaktik und zu großer Verspieltheit zu finden. Aber trotzdem dem Zuschauer auf den Rängen etwas zu bieten.
Es gab in Frankreich immer so eine ideologische Debatte, welchen Fußball wollen wir spielen, so ein Kampf zwischen zwei Linien. Und die eine Linie sagte, naja, wir haben so die Neigung, eben zu verspielt zu sein. Und die müssen wir der Mannschaft austreiben, wir müssen konservativer werden. Und die andere Strömung sagte, nein, im Gegenteil, wir müssen das einfach zu einer Stärke entwickeln. Wir müssen das produktiv nutzbar machen, diese Lust, diese Individualität, diese Lust aufs Spielen. Und der damalige Coach Hidalgo, Michel Hidalgo stand genau dafür, war ein Fürsprecher des offensiven Angriffsfußballs, der auf individuellen Fähigkeiten beruht. Er wurde auch deswegen als der europäische Menotti bezeichnet. Also fußballideologisch lag er sehr nah bei Menotti. Kann man mit verwollener Aufsage auch nochmal dokumentieren. Wenn man den Fußball im Leben erhalten und die Zuschauer in die Stadien behalten will, so muss man ein Spektakel bieten. Im Fußball unserer Tage hat die Verteidigung ein unangemessenes Übergewicht. Also wir befinden uns ja in einer Zeit, wir haben ja eben über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen, wo der Fußball immer defensiver wird, unattraktiver wird.
Und genau das war er bei Frankreich 1984 eben nicht. Er war attraktiv und auch erfolgreich und entsprechend groß war dann auch die Begeisterung in Frankreich. Ja, und die Spanier, wie waren die einzuschätzen?
defensiv orientierte Mannschaft. Also wenn man sich mal welche Spieler waren entscheidend für diese Mannschaft, da ist der Torhüter Akonada zu nennen, Baske, der seine baskische Herkunft auch demonstrativ zur Schau stellte. Also er weigerte sich in den üblichen spanischen Stutzen in den Landesfarben Gelb-Rot zu spielen, sondern trug stattdessen die weißen Stutzen seines Clubs Athletic Bilbao. Antonio Camacho, der im Finale dann die Aufgabe hat gegen Platini, von der Position eines Libos vor der Abwehr in Manndeckung zu nehmen. Ein ganz schlimmer Spieler, der aber dann nicht dabei ist. In diesem Spiel ist das Raubein Goikoetxea, der auch als Knochenbrecher firmiert, der in der spanischen Liga Bernd Schuster und Diego Maradona vom Feld weggetreten hat, die dann infolgedessen lange Verletzungspausen einlegen mussten. Der ist aber im Finale nicht dabei, zur Freude von Spielmacher Platini, denn die Aufgabe des Knochenbrechers war immer die, den setzen auf den gegnerischen Spielmacher an und legen den damit lahm. Gut, sie haben auch einen torgefährlichen Sturm, das ist vor allem der Madrilene Santillana zu nennen, der da herausragt, aber insgesamt ist das eher ein, ich will nicht sagen Gegenentwurf zu Spanien, aber es ist ein anderer Fußball, den sie spielen. Im Finale sind sie ein bisschen gehandicapt, dadurch, dass sie drei Stammkräfte kompensieren müssen.
Und das war ein weiterer Grund, warum vor diesem Finale dann auch die Erwartungen der französischen Fans riesig an das eigene Team waren. Die Schwarzmarktpreise für Tickets im mit 48.300 Plätzen eher kleinen Pariser Prinzenpark waren astronomisch. Und schon Stunden vor dem Endspiel waren die Ränge im Stadion brechend voll und es hallte Allez le Bleu durch das Rund.
It would be hard to underestimate what this moment means to the people of France. A football-loving nation.
Die Kräfteverhältnisse auf den Rängen waren also klar. Die Hausherren dominierten lautstärketechnisch die kleine spanische Fankolonie.
Trotzdem verläuft dieses Finale zunächst mal zugunsten der Spanier. Dieses Finale ist eigentlich ein schwächerer Auftritt der Franzosen. Sie können ihren Fußball in den 90 Minuten nicht wirklich entfalten. Also sie haben sogar Glück, dass ein Foul im französischen Strafraum, dass man durchaus mit einem Elfmeter hätte bestrafen können, dass der Schiedsrichter das übersieht, diesen Elfmeter nicht gibt. Und was schnell deutlich wird, ist, dass Camacho als Libero vor der Abwehr tatsächlich gelingt, Platini aus dem Spiel zu nehmen, auszuschalten. Die Spanier betreiben einen eher langsamen Spielaufbau aus der eigenen Hälfte heraus, um dann plötzlich mit überfallartigen Steilpässen die französische Defensive zu knacken.
And Santayana, brilliantly off the line. I think it was
Battiston. Ja, ersten halben Stunde, ersten Phase haben die Franzosen auch da große Probleme. Also Battiston muss einem auf der Linie klären. Die Fans auf dem Ring werden immer ruhiger und skeptischer. Man ist eigentlich mit einem sicheren Gefühl ins Finale reingegangen. Das werden wir schon hier gewinnen, weil die Equipe Tricolore einfach nicht zu dem Spiel findet und auch kein Mittel findet, dieses Spiel an sich zu ziehen. Also von diesem Offensivdrang, der bis dahin die Welt begeistert hat, ist in dem Spiel eigentlich nichts zu sehen. Der ist wie weggeblasen und so endet der erste Durchgang auch torlos. Auch die zweite Halbzeit beginnt wie die erste. Nach wie vor bestimmen die Spanier das Spielgeschehen. Nach wie vor gelingt es ihnen, das Spiel mehr auf ihre Seite zu ziehen. Die Franzosen haben das Glück, dass der französische Angreifer Bernard Lacombe von Spanier Salva vor dem Strafraum zu Fall gebracht wird, es einen Freistoß gibt. Den schießt Platini in der für ihn üblichen Art. Er zirkelt diesen um die Mauer herum. Der wäre aber nie ins Tor gegangen, wenn nicht Spaniens Keeper Akonada da zum Entsetzen seiner Mitspieler das Leder noch unter seinen Körper durchrutschen lässt. Also es sieht zunächst so aus, als hätte er den Ball pariert, aber dann liegt der Ball doch hinter seinem Rücken im Netz.
Akonada erinnert sich in einer Dokumentation von Canal Plus an diesen bitteren Moment.
Der Ball liegt unter deinem Körper und du übst Druck auf ihn aus. Das ist wie im Swimmingpool, da flutscht er dir dann auch weg. Ich war in dieser Situation dann auch noch sehr dicht an der Torlinie. Da war dann keine Zeit mehr zu korrigieren.
Ein bitterer Fehler, der Fehler eines ansonsten bärenstarken Torhüters, vielleicht des besten Torhüters damals bei diesem EM-Turnier.
Bis dahin lief alles gut. Du warst als bester Torhüter der EM nominiert. Aber dann kommt die Realität, die bittere Realität.
Tja, aber damit war jetzt alles, was er zuvor geleistet hatte, weggewischt durch diesen Fauxpas. Eine Situation für einen Torhüter, die wir aus der Fußballgeschichte bestens kennen und die vor allen Dingen für uns Deutsche sehr vertraut ist. Toni Schumacher, der im WM-Finale 86 an einer Flanke vorbeisprang. Oliver Kahn, der 2002 den Schuss von Rivaldo genau vor die Füße von Ronaldo fallen ließ. Extrem bittere Momente im Leben von Torhütern. Aber zurück zum Spiel 84. Pech für die Spanier, Glück für Frankreich, denn durch diesen verwandelten Freistoß von Platini stand es im Finale jetzt 1-0.
Ein sehr glücklicher Treffer für die Franzosen. Die lassen dann infolge dieses Tores weitere Großchancen aus. Umgekehrt bei Kontern verpassen wir die Franzosen die Möglichkeit zu einer Entscheidung. Und in der Schlussphase dann kassiert dann auch noch ein Franzose nach mehrmaligem Foulspiel. Es ist, man sieht dabei um Yves Leroux die rote Karte. Und gegen die dezimierte französische Mannschaft drängen die Spanier dann nochmal auf den Ausgleich. Aber erfolglos, was machen die Franzosen? Was eigentlich nicht ihr Spiel ist, sie schlagen die Bälle mehr oder weniger unkontrolliert aus ihrem Strafraum raus nach vorne. Wobei es dann Tigana gelingt, einen dieser Befreiungsschläge auch anzunehmen und Bellone mustergültig zu bedienen, der auch die Nerven behält und Aconada auch noch besetzt, versetzt und zum 2-0 einlocht.
You've a chance for Amoros to break on the right wing or even Ballon through the middle. It's Ballon for France. Can he finish it here? Goal! They've done it! France are the European champions! And Hidalgo has proved himself the manager they all thought he was by lifting the first major prize for France in international football. And Jan Tigana splits the Spanish defense.
Ein schneller Konter der Franzosen, den Bellon dann mit einem schönen Heber über Aconada abschloss.
Es ist nur 19 Minuten und damit ist der erste französische Titelgewinn perfekt. Aber das Finale steht eigentlich, ist überhaupt nicht repräsentativ für die Darbietung, die die Franzosen vorgeboten haben und für das Spiel, für das die Mannschaft eigentlich steht. Also gewonnen hat die glücklichere Mannschaft dieses Finale.
In diesem Finale. Aber vom Turnierverlauf her war Frankreich schon die beste Mannschaft mit dem auch besten Spieler, Michel Platini nämlich, der diesem Turnier komplett seinen Stempel aufgedrückt hatte. Und in diesem Spiel bei seinem Freistoßtor dann natürlich auch etwas Glück hatte, aber das Glück des Tüchtigen. Der Journalist Philippe Auclair bringt bei Sky Sports seine Bedeutung für das französische Team auf den Punkt.
Michel Platini was a thinker. Michel Platini was the man who was at the heart of absolutely everything. Everything went through Michel Platini. You look at his goal-scoring record, you think we're talking about a genuine number 10 here. It's prodigious.
Und zu Recht wurde er dann auch mit der Trophäe für den besten Spieler und den besten Torschützen geehrt. Und dann passierte etwas, das zeigte, dass Platini nicht nur ein herausragender Spieler war, sondern auch ein überragender Kapitän. Einer, der den Mannschaftszusammenhalt hochhielt. Und so entschloss er sich nämlich, jedem seiner Mitspieler eine Nachbildung der Trophäe für den Torschützenkönig zu schenken. Quasi als Zeichen der Dankbarkeit, erklärt hier der damalige Trainer Michel Hidalgo.
Oui, il ne voulait pas recevoir ce trophée de façon individuelle. Il pense que c'est à toute l'équipe. Alors il a décidé de remercier chaque joueur de ce titre de meilleur buteur et donc de l'offrir à chaque joueur.
Doch trotz der Klasse des Mittelfelds, trotz des Zusammenhalts und der überragenden EM, die Prophezeiung, dass Frankreich sich jetzt über Jahre an der Spitze Europas, ja der Fußballwelt halten würde, erfüllten sich nicht. Ähnlich wie bei der CSSR 1976. Dietrich, waren die Franzosen damals also wieder so ein One-Hit-Wonder oder kann man das in diesem Fall jetzt nicht so sagen?
Ja, schon. Nun ist immer... Man muss die Turniere alleine darf man natürlich als Maßstab für die Entwicklung des Fußballs in einem Lande nehmen, weil es sind eben Turniere und in Turnieren entscheidet auch mal, welchen Gegner bekomme ich zugelost, was für einen Tag habe ich. Ich kann ja Fehler im Turnier nie anschließend revidieren, also spätestens in der K.O.-Phase, jedenfalls kann ich das nicht mehr machen. Deswegen bin ich mal vorsichtig, aus Triumphen von Nationalmannschaften und auch von Versagen von Nationalmannschaften gleich so allgemeine Trends zu formulieren. Wenn das Zweiter meint, dann passiert, muss man natürlich machen. Aber du hast schon recht. Ich habe damals auch geglaubt, dass die Franzosen jetzt auch in den nächsten Jahren eine sehr große Rolle spielen würden im Weltfußball. Das passiert dann eigentlich erst wieder ab 98 dann, machen es wirklich. Dann haben wir ja wirklich eine Phase, ein bisschen in die heutige Zeit hinein, wo man sagen muss, das ist schon imposant, also die Kontinuität ist schon imposant. Da gibt es dann auch mal wieder zwischen Turniere, wo sie scheitern, aber heute ist es schon so, und das war damals in Folge von 84 nicht so, dass wir eigentlich bei jedem Turnier sagen, werden wir gefragt, ja, wer ist Anwärter auf den Titel, dann sind die Franzosen immer irgendwie dabei. Und ich glaube, diese Stabilität hatte der französische Fußball aber damals noch nicht, die er sich dann später erarbeitet hat.
Aber das ist eine ganz andere Geschichte. In der nächsten Episode geht es bei uns dann erstmal um die EM in Deutschland 1988, für die sich Frankreich gar nicht mehr qualifizieren konnte, die dafür dann aber von den Niederländern bestimmt wurde, die mit ihren Fans, aber auch ihrer Art von Fußball die EM in Deutschland zu einem echten Heimspiel machten und in einem denkwürdigen Halbfinale auf Deutschland trafen. Und auch dieses Duell hatte alles, was zu einem wirklich legendären EM-Spiel dazugehört. Danke, dass ihr in diese Folge unserer EM-Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden reingehört habt. Wenn euch diese Staffel zu den legendären EM-Spielen gefällt, wenn euch diese Serie insgesamt gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Abo-Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, bewertet und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr auch mal bei Instagram reinguckt, wäre das auch super. 100 Fußballlegenden heißen wir da. Danke fürs Folgen. Wir lesen und hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.